Heute fangen wir ein neues Heft an. Das ist das Heft nach der Jüngerschaft. Und dieses Heft heißt Jünger ausbilden wie Jesus. Jünger ausbilden wie Jesus. Und dieses Heft hat ja keine Nummer. Das ist das Heft ja direkt nach der Jüngerschaft. Das wäre ja vielleicht das Heft Nummer 13 oder 14, wenn wir dazu das Heft Vorbereitung auf die Taufe zählen. Und Gott hat mir dieses Heft aufs Herz gelegt, damit ja alles, was wir gemacht haben in den letzten 3 Jahren, in den letzten 12 Hefte, dass ja einige von euch auch, ne, sagen wir so, diese Idee, diese Liebe zur Jüngerschaft entfacht und denkt, ja, das möchte ich auch, Jünger ausbilden. Und schau mal, Jesus hat das gemacht, ne, wie Jesus. Das ist ein wichtiges Wort, wie Jesus, weil wir werden hier in einige Lektionen das besprechen. Wie hat Jesus das gemacht? Und so wollen wir das machen. Das heißt, das, was ich hier mache, ist ja nicht eine Erfindung von mir, sondern ich versuche ja nur aus der Bibel heraus das zu nehmen und gucken, was hat Jesus gemacht und so ähnlich wie möglich das auch zu machen. Amen. Heute die erste Lektion. Ja klar, wenn wir ja angefangen haben, dann ist dann heute die erste. Und die heißt, wir sind zur Vermehrung geschaffen. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Johannes 15, 8. Ja, das ist ja ein Vers, was hier Diskussionen schaffen könnte, ne? Dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, weil er sagt das zu seinen Jüngern und die Jünger könnten sagen, ja, Jesus, aber wir sind schon deine Jünger, ne? Und deswegen ist da so ein kleiner Beigeschmack, dass ja dieses viel Frucht bringen, ja, uns auch Jesus ähnlicher macht, weil er hat ja auch viel Frucht gebracht, vieles getan für Gott. Die erste Überschrift heißt Wachstum und Reifung der aktiven Christen. Ja, aktiven Christen. Da habe ich ein Adjektiv, ne, vor diesen Nomen gestellt. Aktiven Christen. Weil man könnte denken, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Es gibt ja mehrere Arten von Christen, die aktiven und die anderen. Ja, welche wären dann diese andere? Die nicht aktive, ne? Und genau das möchte ich hier sagen, für Jesus gibt es ganz klar nicht andere Arten von Christen. Obwohl in den Köpfen der Menschen es so ist, viele denken, ne, in Brasilien fragt man manchmal bestimmte Leute, von welcher Gemeinde bist du? Ne, dann sagen einige, ja, ich bin von der Gemeinde so und so, aber bin nicht sehr aktiv, ne, nicht sehr praktizierend. Ne, und aber für Gott gibt es sowas nicht, dass wir sagen, ja, ich bin ein Christ, aber nicht von die, die das wirklich so praktizieren. Ne? Für Gott gibt das nicht, wenn wir hier Johannes Kapitel 15, den ganzen Kapitel betrachten, handelt von Frucht geben, Frucht tragen. Das heißt, Sachen für Gott tun, das bedeutet Frucht bringen. Das heißt, irgendwann im Laufe der Jüngerschaft sollte der Jünger anfangen, sich durch seine Talente zu betätigen und später nach der Jüngerschaft sich in Richtung ernsthaftes Engagement in der Gemeinde entwickeln. Es ist ja ein Prozess, der bei jedem anders läuft, aber man darf das jetzt nicht übertreiben und sagen, ja, bei mir läuft das anders, wo die anderen 3 Jahre brauchen, wie die Jünger Jesu, die haben ja 3,5 Jahre gebraucht, wo andere 3,5 Jahre brauchen, da brauche ich 20 Jahre, ne? Deswegen habe ich hier geschrieben, man darf das ja nicht übertreiben mit dieser, ne? Bei mir ist es anders. Missionar Elisabeth, würdest du bitte hier den nächsten Vers lesen?
Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Lukas 12, Vers 47.
Ja, schaut mal einen, ne, ganz starken Vers von Jesus. Ein Vers, was ja vergleichbar ist mit viele Texten der Propheten des Alten Testaments, die hier ganz stark das Volk gerügt haben, das Volk ermahnt haben. Und hier ist auch so ein starker Vers. Jesus hat nicht nur gesagt, Leute, egal was ihr tut, wichtig ist, dass ihr irgendwann mal die Hand gehoben habt in der Gemeinde und dann ist alles gut. Nee, da sagt der Knecht, das heißt der Diener Gottes, und ja, jeder Christ sollte jetzt ein Diener Gottes sein, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Das heißt, die Menschen, die jetzt Gott dienen, die sagen, ich bin ein Diener Gottes, ja, aber ein Diener Gottes ist ja nicht nur ein Namen, was man hat. Ich bin ein Diener Gottes, obwohl ich ja nichts für Gott mache. Das passt nicht zusammen. Das heißt, ein Diener, weil er dient, weil er arbeitet. Und das sagt Jesus. Wenn wir Gott dienen, dann müssen wir auch tun, was Gott von uns erwartet, was er von uns verlangt. Ja, was verlangt er von uns? Ja, durch sein Wort zeigt er uns, dass wir Früchte tragen sollen, dass wir etwas tun sollen, dass wir unsere Talente einsetzen sollen, dass wir unsere Gaben einsetzen sollen und Berufung und so. Diese vier Wörter kennt ihr schon auswendig. Hier mache ich einen kleinen Vergleich zwischen das geistliche Leben und das Leben eines Kindes oder eines Menschen. Neugeburt. Das sage ich immer, geboren vom Geist. Das, die Geburt ist ja ein Anfang, ist eine Art Anfang. Okay, ein Kind fängt nicht an zu existieren bei der Geburt, sondern 9 Monate früher. Aber okay, das ist ja ein Anfang zu leben unter Menschen. Und so auch die geistliche Neugeburt, die ist ja auch vom Heiligen Geist herbeigeführt. Und wenn man ja von Geist geboren wird, dann ist es ja ein Anfang, aber deswegen dieser Vergleich, wie ein Kind, was ja nicht so bleiben kann, immer so über 10 Jahre, 20 Jahre, ein Baby, das ist eine Krankheit. Es gibt ein paar Menschen auf der Welt, die diese Krankheit haben, können wir sehen auf YouTube, Menschen, die ja nicht gewachsen sind und oder über viele Jahre so geblieben sind wie ein Baby, das ist ja total traurig, sowas. Und wenn wir das ja auf den geistlichen Bereich übertragen, dann ist es auch so. Man muss ja geistlich wachsen, reifer werden im Laufe der Zeit. Das heißt, ein Baby hat wenig zu bieten. Ein Baby hat keine Kraft, kann die Wörter nicht verstehen, was wir reden und kann ja keine Arbeit leisten. Es wird ja gepflegt. Ein Kind braucht Pflege. Und so ähnlich im geistlichen Bereich. Ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist, braucht Pflege, das ist ja die Jüngerschaft, dass man auf diese Person aufpasst, dass man sie geistlich ernährt, dass man sie geistlich pflegt und so, wie die Eltern, die Windeln wechseln vom Kind auch, dass wir helfen, den frisch Bekehrten seine Fehler zu korrigieren und so, aber weiter wächst das Kind und dieses Kind muss auch sich betätigen, ist normal. Wenn Kinder sich zu wenig betätigen, was passiert? Ja, die werden übergewichtig. Und das ist ja ein Problem. Wir wissen, dass es Ursache für ganz viele Krankheiten ist, wenn man ja stark übergewichtig ist. Das heißt, man muss ja auch die aufgenommenen Kalorien aufnehmen. Ganz klar. Aber was bedeutet das ja im geistlichen Bereich? Genau das Gleiche. Die Nahrung ist ja das Wort Gottes, die Lehre, die Predigt. Und diese Kalorien müssen verbrannt werden. Das heißt, man benötigt, das weiterzugeben an andere. Das, was wir gelernt haben, anderen beibringen. Und so werden diese Kalorien verbrannt im übertragenen Sinn. Es gibt Christen, die denken, wichtig ist, dass es mir gut geht. Danke Gott, dass du Leute geschickt hast, die mir das Evangelium gepredigt haben, aber ich den anderen das Evangelium predigen? Nein. Die anderen interessieren mich kaum. Das ist ja ganz heuchlerisch, zu sagen, Gott, danke dir, dass irgendwer mir das Wort gebracht hat, dass irgendwer sich die Mühe gegeben hat, mich einzuladen, aber ich einen anderen einzuladen? Nein, das ist ja total heuchlerisch. Okay, lass uns wieder weiter mit diesem Vergleich von einem Kind. so ein Kind, es wächst und wächst und irgendwann, wenn es ja, ne, 20 oder 30 Jahre wird, egal, ne, merkt er, weißt du was, ne, als ich ein Kind war, wurde ich gepflegt von anderen, von meinen Eltern und so, dann bin ich immer weiter gewachsen. In der Schule haben die Lehrer auch sehr viel in mir investiert und so. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich das weitergeben möchte. Ich möchte selber ein Kind haben oder Kinder haben. Ich möchte selber die Verantwortung über andere Menschen übernehmen. Das ist, so ist es normal in der, ne, unter Menschen. Die Entwicklung, unsere körperliche Entwicklung. Das ist, ich sage mal so, normal. Es gibt Leute, die sich entscheiden, keine Kinder zu kriegen oder so. Einige, ne, bekommen Kinder etwas später und so. Aber die Idee dahinter, dass es ja normal ist, dass die meisten Menschen so denken, ich möchte jetzt auch Kinder haben. Bis jetzt haben andere mich gepflegt, auf mich aufgepasst, mich belehrt. Jetzt möchte ich jemand anderes aufpassen, ein Kind aufpassen, erziehen. Und so ähnlich im geistlichen Bereich, dass man irgendwann zum Punkt kommt und sagt, so möchte ich jetzt auch, so wie ich jetzt Jüngerschaft bekommen habe oder so wie ich zu Gottesdienste gegangen habe und immer Predigten gehört habe, so möchte ich auch andere Bejüngerschaften. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber, ne, und ich möchte auch andere helfen, lehren, ermutigen und predigen und so. Und das nenne ich mal, sich geistlich zu reproduzieren. Sich reproduzieren. Was bedeutet sich reproduzieren? Das heißt, wenn man jetzt eine Fabrik, die fabriziert viele Teile, das heißt, die reproduziert, die macht Kopien sozusagen. Kopien. Okay, das ist ja nicht unser Ziel, Kopien zu machen, aber das ist so, ja, wie jetzt Eltern, die reproduzieren sich, ne, wenn sie Kinder haben. Obwohl die Kinder jetzt keine Kopien der Eltern sind, aber ja, das ist eine Reproduktion, das nennt man, dieser Prozess, reproduzieren, sich selbst vermehren, wie Jesus. Ja, Jesus hatte ja keine leibliche Kinder, aber er hat sich reproduziert. Das heißt, er hat Menschen beigebracht, wie man wird wie er. Versteht ihr? Er hat den Jüngern beigebracht, wie sie sich verhalten sollten, wie sie glauben sollten, wie sie beten sollten, wie sie, was sie wissen sollten, um so ähnlich wie möglich wie Jesus zu sein. Deswegen, Jesus hat sich reproduziert. Er hat andere Wesen, andere Menschen geschaffen, die ähnlich sind wie er. Und Paulus sagt das auch, ne, in Epheser 4, dass wir wachsen zur Reife des Christus. Das ist unser Ziel. Ähnlich werden wie Christus. Damit Christus viele kleine Christusse, ne, auf der Welt hat. Und in Antiochia wurden die ersten Christen genannt. Ne, die Nachfolger von Christus wurden Christen genannt in Antiochia. Und damals war das ja eine, die Leute, die das erfunden haben, waren die Heiden. Die haben die Nachfolger Jesu damit ja belächeln wollen, versteht ihr? Das war jetzt am Anfang ein Witz, versteht ihr? Die Nachfolger Jesu kleine Christusse zu nennen. Das war ein Spitzwort, das war ein Wort, was ja herablassend war. Ihr wollt sein wie Jesus Christus, ihr seid wie kleine Jesus Christus, ne, die hier rumlaufen, ne? Das war das Ziel von den Leuten, die dieses Wort Christen erfunden haben, die Christen dadurch zu belächeln, versteht ihr? Und das ist ja interessant, ne? Dass die ersten Christen da in Antiochia, die Leute, die jetzt nicht an Gott glauben, haben gemerkt, die wollen alle gleich sein wie Jesus, versteht ihr? Die wollen sein alle wie Jesus Christus, die wollen alle sein gleich wie er, ihn kopieren, ihn nachmachen, ne? Die anderen haben das erkannt und deswegen haben Witze darauf gemacht, aber genau, so ist es. Wir wollen sein wie Jesus. Wir wollen kleine Christusse sein. Das ist doch unser Ziel. Und wir wollen, dass auch andere Menschen kleine Christusse sind. Und das heißt dann Reproduktion, wenn wir helfen, andere auch zu sein wie Jesus. Hier habe ich das geistliche Leben in drei Phasen geteilt. Die erste Phase Abhängigkeit, die zweite Phase Bestätigung und die dritte Phase Vermehrung. Okay, wir können vielleicht 4 oder 5 oder 6 Phasen nehmen, aber nur, dass wir das hier verstehen. Die erste Phase, wenn wir das jetzt weiter vergleichen mit so einem Kind, das heranwächst, Abhängigkeit, ein Kleinkind ist ja ganz abhängig. So jemand, der zum Glauben gekommen ist, ist ja ganz abhängig, dass man ihm belehrt, dass man ihm hilft, dass man die kleinsten Sachen erklärt. Deswegen habe ich in Klammern geschrieben Taufkurs. Die erste Vorbereitung nach der Bekehrung. Die zweite Phase Betätigung, in Klammern Jugend. Wenn ja ein Kind heranwächst und wird der Teenager und Jugendlicher und so, ist noch nicht ja ganz vorbereitet auf das Leben, aber fängt schon an hier zu probieren, Sachen experimentieren und so. Auch zu arbeiten, ne, zu schauen, wie ist das mit der Arbeit und so. Und deswegen habe ich das hier genannt, Jüngerschaft, die 12 Hefte, verglichen mit der Jüngerschaft. Weil ich erwarte auch von meinen Jüngern, dass sie sich auch nach bestem Wissen und Gewissen sich auch betätigen in Gemeinde und im Reich Gottes, so in einer Art, ne, experimentieren, versuchen, probieren und so, wenn möglich, etwas zu machen. Phase 3, Vermehrung. Und dann kommt das Erwachsensein. Wenn jemand erwachsen wird, der denkt, ich will auch Kinder haben und so. Und jetzt im geistlichen Sinn ist das ja der Dienst, der Abschluss der Jüngerschaft und Anfang der Leiterschaft. Genau das machen wir in diesem Moment. Wir haben die Jüngerschaft abgeschlossen und wir sagen, so, jetzt fangen wir an mit einer neuen Phase, die Phase der Führung und Führungs- und Leiterschaftskurse. Und auch, ja, der Leiterschaft und Führung. Das heißt, wir machen die Kurse nicht nur, dass ihr alles im Kopf habt, sondern das soll euch, ne, helfen, das auch umsetzen in euren Hauskreis, in eurer Gemeinde, egal, ne, mit den Leuten, die ihr zum Glauben führt, mit Bekannten und so, dass ihr auch langsam so eine Führungsposition annimmt. Diese zwei Wörter Führung und Leitung habe ich schon vor ein paar Lektionen erklärt, der Unterschied, diese zwei Wörter. Bitte, wenn ihr das nicht so ganz klar im Kopf habt, macht euch ein bisschen Gedanken, das ist wichtig. Aber werden wir auch später öfter mal haben. Führung ist so mehr diese unformelle, nicht formelle Leitung. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man ein Führer wird, ohne dass man jetzt dafür ein Amt hat oder so. Das ist ganz wichtig. Führung so in kleineren Sachen, kleine Gruppe oder so. Nächste Überschrift, Vermehrung war das erste Gebot Gottes. Und dann können wir sagen, ja, aber was hat denn das Gebot, was Gott ja im 1. Mose 1,28 gegeben hat mit der Gemeinde, ne? Heutzutage, ne? Lass uns mal diese zwei Verse lesen. Ich werde selber diese zwei Verse lesen, weil sie sind ja so interessant verbunden. Ne? Hört man diese zwei Verse nacheinander und dann wird ihr merken, interessant, ne? Wie die das so klingt. Das klingt ja quasi eine Übersetzung, ne? Eine andere Art, etwas Ähnliches zu sagen. 1. Mose 1,28 und Matthäus 28,19. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. 1. Mose 1,28. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28,19. Man merkt schon, ne? Es geht um, füllt die Erde und macht zu Jüngern alle Menschen der Erde. Irgendwie ist da so eine Verknüpfung, versteht ihr? Füllt die Erde. Und Jesus sagt, füllt die Erde mit dem Glauben an mir. Gott sagt zu Adam und Eva, füllt die Erde mit Menschen. Und Jesus sagt zu den Jüngern, füllt die Menschen, füllt die Welt mit Glauben an mir. Und das ja kann ja, ne, nur durch Reproduktion. Wir können ja nicht die Erde füllen mit Glauben einfach nur durch Gebet oder so. Das heißt, wir müssen schon die Menschen zum Glauben führen und Jüngerschaft mit sie machen. Deswegen Macht zu Jüngern. Das hat ja wieder mit Vermehrung, okay? Das erste Gebot von Gott, was Gott gegeben hat, ne, füllt die Erde mit Menschen, das heißt, reproduziert euch körperlich. Und hier macht zu Jüngern alle Völker, heißt, reproduziert euch geistlich. Weil die Jünger, ja, die waren doch Jünger, das heißt, sich reproduzieren, andere Jünger machen. Wie jetzt Menschen, ne? Die machen andere Menschen. Und Jünger machen andere Jünger, sich reproduzieren. Ganz interessant, dieser Zusammenhang. Vermehrung, die nächste Überschrift. Ein durchschnittlicher Erwachsener macht sich Gedanken, Kinder zu bekommen. Und in der Natur ist es auch so. Tiere und Pflanzen, wenn sie das Erwachsenealter erreichen, dann denken sie, sich zu vermehren. Und es ist ein natürlicher Prozess und keine Maschine kann das machen. Keine Maschine kann Kinder bekommen und keine Maschine kann auch Kinder erziehen. Und das ist ja auch eine ganz wichtige Lehre für uns, weil wir könnten auch sagen, jemand kann ja ein Junger werden, nur durch die Videos zu gucken zum Beispiel. Dieser Gedanke ist nicht richtig. Die Jüngerschaft ist mehr als Videos zu gucken. Die Jüngerschaft ist ja geistliche Elternschaft, gehört dazu. Die Weitergabe von Kenntnis ist ein Teil der Sache. Deswegen die Videos zu gucken, ist ja ein Teil der Sache. Aber das andere Teil ist ja diese persönliche Betreuung. Denn nur die Eltern können dem Kind wirklich diese persönliche Sache geben. Liebe, Zärtlichkeit, Zuwendung und solche Sachen. Eine Maschine kann vielleicht hier Kenntnisse mitteilen oder so. Ein Fernseher oder ein Buch. Ne? Okay, Buch ist ja keine Maschine, aber es ist eine Sache. Aber das Ganze können nur die Eltern machen. Deswegen uns reproduzieren. Wir können nicht sagen, okay, jetzt wird die Gemeinde hier Schulungen auf Videos aufnehmen und den Mitgliedern der Gemeinde austeilen und fertig, erledigt ist die Aufgabe. Nein, so ist es nicht. Eltern reproduzieren nicht nur den Körper, sondern auch die Seele durch die Erziehung. Ne? Geben sie ihr Charakter weiter und ihre Weisheit, versteht ihr? Und so, wir reproduzieren Christusse, dadurch, dass wir andere Menschen zu Jesus führen. Aber es bleibt nicht da, dass wir sagen, okay, jetzt hast du dich bekehrt, super, jetzt ne, hast du die Neugeburt. Nee, wir müssen auch diese Sachen hier, den Charakter Christus entwickeln in dieser Person, helfen durch Vorbild und Lehre, dass diese Person wirklich so wird wie Jesus im Laufe der Zeit. Nächste Überschrift, nachzufolgen bedeutet reproduzieren. Weil viele denken, ja, werde ein Nachfolger Jesu. Man lädt Leute an. Möchtest du Jesus nachfolgen? Ne, komm und folge Jesus nach. Ne, komm, folge Jesus. Und viele verstehen in diesem Satz die Idee, hinter ihm zu laufen. Ne, nachfolgen, hinter ihm zu laufen. Aber ich habe irgendwann einen interessanten Satz gehört, was mir die Augen geöffnet hat, für eine ganz andere Bedeutung dieses Wortes. Der Satz, als der Chef in Rente ging, wurde der Herr Schmidt sein Nachfolger. Das heißt, in diesem Sinne ein Nachfolger, einer, der das Werk weitermacht, was der Erste angefangen hat. Und Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet weitermachen, was er angefangen hat. Ihn vertreten. Und er hat Jünger gemacht. Und wenn wir das weitermachen, was er gemacht hat, dann heißt es, dass wir auch Jünger machen müssen. Nur so können wir weitermachen, was er gemacht hat. Seine Nachfolger in diesem Sinne. Als ne, die seine Stelle eingenommen haben. Nicht nur hinter ihn laufen. Das ist ja so mehr eine Sache von der Jüngerschaft. Hinter Jesus zu laufen. Jesus geht vor uns. Wir gucken, wir haben ihn als Vorbild oder so. Okay, während der Jüngerschaft ist es so. Aber nach der Jüngerschaft kommt dieser Punkt, wo Jesus sagt, so jetzt, ne, wie jetzt die Vögel, einige Vögel machen das mit ihren Küken. Die werfen die vom Nest, ne? Damit die ja die Flügel bewegen, ganz stark, ne? In der Verzweiflung. Die werden, oh, ich falle runter, ne? Und ne? Bewegen die Flügel ganz schnell und lernen zu fliegen. Die Eltern sagen, ne? Hier dürft ihr nicht mehr bleiben. Denn das Nest, ne? Ist nicht für immer. Das Nest ist nicht für immer, sondern es kommt der Punkt, wo man ja rauf vom Nest muss. Und so ähnlich wie als Christ, es kommt der Punkt, wo wir nicht mehr so Bejüngerschaft werden, sondern wo wir andere Bejüngerschaften, versteht ihr? Das ist ja, wir müssen ja heraus von der Komfortzone und sagen, ne, nicht immer denkt, der Rolf, ne, der Pastor Rolf, danke, ne, Pastor Rolf, dass du uns, ne, pflegst wie kleine Kinder, ne. Irgendwann muss ich sagen, hier, raus mit euch, ne, raus mit euch, geht uns, ne, macht zu Jünger, wie Jesus, ne, gesagt, raus, ne, in die Welt, macht zu Jüngern. Wie, ne, ein Vogel mit seinen Küken. Raus mit euch. Ihr sollt euer eigenes Leben haben. Nächste große Überschrift, Reproduktion. Der große Christus und die kleine Christusse vermehren sich. Ja, ein Satz, was ich oft benutzt habe in Bezug zur Evangelisation, wo ich sage, evangelisieren bedeutet, Menschen einzuladen zu werden, wie wir, wie mich, wie ich. Klingt ja, okay, ich sage nicht, wie ich Rolf Dietz, sondern wie wir als Christen. Menschen einzuladen zu werden, Christen, wie wir sind. Und sozusagen, ne, diese Erfahrung, die wir haben als Christen, dass wir Gott anbeten, dass wir Gott haben, dass wir die Freude haben, die Vergebung haben, Menschen einzuladen, auch diese Erfahrungen zu haben. Und das bedeutet sich reproduzieren. Wenn ich sage, ich möchte, dass Menschen die gleiche oder ähnliche Erfahrung haben wie ich, den gleichen Segen haben wie ich, den gleichen Gott haben wie ich, die gleiche Kenntnisse haben wie ich, dann heißt es, ich versuche mich zu reproduzieren. Ich versuche, dass andere so werden wie ich. Und das heißt Reproduktion, sich zu reproduzieren. So, ne, machen das andere, versuchen das andere, werden ähnlich wie ich. Das klingt jetzt ganz schlimm, weil wir sagen, ja, wir wollen doch sein wie Jesus. Okay, und wenn ich sein will wie Jesus und andere einladen will, auch werden wie Jesus. Ne? Okay, wie Paulus, er hat auch gesagt, seid meine Nachahmer, wie ich bin von Jesus. Und das klingt zuerst mal schlimm und denkt, ja, warum hat er nicht direkt gesagt, seid Nachahmer Jesus, ne? Und ja, sich dazwischen gestellt hat, ne, und sagen, seid meine Nachahmer, wie ich von Jesus bin. Ja, weil Jesus da schon zum Himmel gefahren ist und wir haben ihn nicht mehr, um zu sehen, ne, wie er ist. Wir haben ja nur die anderen Christen als Vorbild. Deswegen auch diese Sache Vorbild sein ist ja ganz wichtig. Ein gutes Vorbild zu sein, ist ja ganz wichtig. Ist ja ganz gefährlich, diese Sache, sich zu reproduzieren, weil wenn wir ja voller Charakterfehler, ne, wären und dann andere Leute reproduzieren, die auch voller Charakterfehler sind, dann ist es ja ganz falsch. Und genau, ne, deswegen ist es ja gefährlich, Menschen zu reproduzieren, die werden ja ähnliche Fehler haben wie wir. Deswegen sollen wir zuerst mal gucken, dass wir gute Vorbilder sind für unsere Nachahmer. Nächste Überschrift, der Kreis des Lebens und der Multiplikation. Wolfgang, lies mal bitte hier mal Johannes 12, 24.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Johannes 12, 24.
Hier ist die Rede von Sterben. Sterben ist ein Teil des Kreis des Lebens. Das heißt eine Opferung. Dass es, damit das Leben weitergeht, muss man sich opfern. Und das Leben ist ja zu uns gekommen. Jemand hat uns angesprochen, das Wort zu uns gebracht. Diese Person hat sich ja geopfert, sich Mühe gegeben. Und wenn wir sagen, aber ich möchte mir nicht Mühe geben, andere das Evangelium näher zu bringen, ja, dann ist es eine Unterbrechung dieser Kette. Wenn alle Ehepaare der Welt sich entschließen würden, keine Kinder zu bekommen, würde die Menschheit in der nächsten Generation erloschen. Ja, okay, ne? Ist logisch, die Aussage wird nicht passieren, ne? Aber ist logisch, wenn alle, es gibt ja Ehepaare, die sagen, wir haben uns entschlossen, keine Kinder zu bekommen. Okay, die sind frei, so zu denken, aber wenn man sich so vorstellt, wenn alle das tun würden, alle Ehepaare der Welt zu sagen, ja, das Kinderkriegen überlassen wir andere, wir wollen halt das Leben genießen und nicht hier gestört werden von Kindern oder so. Wenn alle das sagen würden, ja, dann würde ja die Menschheit in der nächsten Generation verschwinden. Alle würden aussterben. Deswegen ist wichtig, dass Menschen sich reproduzieren, damit das Leben weitergeht und ähnlich im geistlichen Bereich. Weil jemand hat uns angesprochen, uns das Wort gebracht. Aber wenn ja alle Christen sagen, toll, dass mir jemand das Wort gebracht hat, dass ich an Jesus glaube, dass ich gerettet werde, aber ich werde das niemandem weiter sagen. Ich behalte das für mich, ich habe meinen Glauben für mich. Wenn alle so denken, dann ist ja der Glaube an Jesus in der nächsten Generation wird aussterben, wird nicht mehr geben, versteht ihr? Dass der Glaube an Jesus in der nächsten Generation der Menschen weitergeht, hängt davon ab, dass Menschen ihn weitergeben. So viele Menschen wie möglich. Ja, klar, wir studieren das, um nachzudenken, dass wir das sind. Wir sollen das machen. Wir, ne, sollen uns hinterfragen, ja, ich möchte auch mich geistlich reproduzieren und nicht nur anderen das überlassen. Immer sagen, ja, die anderen werden das machen. Ne? Wir sind Christen, weil ja andere uns eingeladen haben, für uns gebetet haben, viel Arbeit und Zeit investierten in Organisationen von Gottesdienste, Freizeiten und viele andere Veranstaltungen. Deswegen ist es nur gerecht, dass wir es weitermachen. Ne? Gerecht. So wenn, ne, wenn jetzt ein Ehepaar sagt, na, wir wollen ja keine Kinder kriegen, das ist ja Kinder kriegen, ist ja total lächerlich, ne? Dann denke ich, ja, toll, dass die Eltern von denen so nicht gedacht haben, versteht ihr? Wenn die Eltern von denen so gedacht hätten, dann wären die nicht auf die Welt, auf der Welt. Und deswegen, ne, das ist ja unlogisch, so zu denken. Und das Gleiche im geistlichen Bereich. Wenn wir denken, ja, ich bin ja nicht so, kann man sagen, ich mach mir nicht, ich blamiere mir nicht, indem ich ja das Evangelium weiter bringe, dann fragt man sich, ja, und da war das ja eine Blamage für die, die dir das Evangelium erzählt haben. Ne? Das ist ja total unlogisch, so eine Argumentation. Deswegen, was ist logisch, dass wir das, was wir bekommen haben, auch weitergeben. Jesus ist für dich zur Welt gekommen, hat gearbeitet und sich geopfert, dann ist es nur gerecht. Und er erwartet es auch, dass du dich für ihn einsetzt, indem du Menschen zu Jesus führst. Sie in Klammern schützt, durch Gebet pflegst, durch Seelsorge und Ermahnung, ernährst, durch Lehre, förderst zum Engagement in der Gemeinde, hilft, dass er sich in der Gemeinde involviert, ihn beibringt, dass er auch Verantwortung übernehmen kann und so. So schließt sich der Kreis. Der Kreis muss immer weitergehen, der Fluss muss immer weitergehen. Nicht unterbrochen werden. Der belebende Kreis des Lebens. Der Impuls, Kinder zu bekommen, sie zu schützen, ernähren, pflegen, zur Unabhängigkeit, ist eher ein starker Motor der Menschen. Ja, dieser Gedanke, wir wollen Kinder haben und so, das ist ja ein Motor in unser Leben, weil wir denken, ja, dann brauchen wir ein größeres Haus, dann brauchen wir mehr Sachen, wir müssen die Kinder Sachen besorgen, wir müssen, unser Kind wird hier Klamotten brauchen und dies und das, und deswegen arbeiten ja die Menschen doppelt und sagen, ja, ich mache eine Doppelschicht, weil ich brauche mehr Geld für mein Kind, weil er dies und das braucht und so weiter, ne? Versteht ihr? Kinder zu haben ist ja ein starker Motor der Menschen. Wer Kinder hat, hat nie Langeweile. Ja, es verleiht Sinn für das irdische Leben. Sich um andere zu kümmern, belebt uns, schenkt uns Ziele, macht uns lebendig, in Klammern. Wenn ich weiß, oh, es gibt jemand, der, ne, mich braucht, der abhängig ist von mir, ja, das, dann belebt es mich. Ja, und ja, okay, deswegen, ne, freue ich mich so sehr bei sowas wie hier, diese Jüngerschaft, ne, weil das belebt mich, weil ich denke, Menschen das Wort Gottes beizubringen, ne, die brauchen das. Und ne, das ist ja Beleben, das gibt ein Ziel. Oh, ich habe das Ziel, ne, das Wort Gottes weiterzugeben. Das ist ja, ne, wenn der Pastor, durch den wir zum Glauben gekommen sind, hat öfter gesagt, dass er 100 Jahre alt werden möchte. Dass er betet, Gott, ich möchte 100 Jahre alt werden, damit ich bis zum letzten Tag meines Lebens das Evangelium predige. Ne, der hatte dieses Ziel, ne? Und ich kenne ja andere Menschen, die, als sie in Rente gegangen sind, ne, ein Bekannter von mir hat mal gesagt, wenn ich in Rente gehe, dann ziehe ich ein Pyjama an und ziehe es nicht mehr aus. Ne? Das heißt ja, klar, im übertragenen Sinne, im Sinne von, ne, dann setze ich mich hin und mache gar nichts mehr, dann den ganzen Tag nur faulenzen. Ne? Aber ich stelle mir vor, dass das ist ja keine gute Idee. Weil man, nachdem man ja vielleicht einen Monat lang gefaulenzt hat und sich ausgeruht hat von 35 oder 40 oder 50 Jahre Arbeit, irgendwann denkt man, Arbeit war doch interessant, Arbeiten war doch etwas Belebendes, ne? Hier vor sich leben, hier den ganzen Tag mal Fernseher gucken und Schokolade essen und schlafen und so weiter, den ganzen Tag nur schlafen, essen, Fernseh gucken, lesen, schlafen, essen, Fernseh gucken, lesen. Irgendwann merkt man, so geht das nicht. Das heißt, traurig die Menschen, die ne, in so einen Kreis reingegangen sind. Und deswegen diese Idee, ne, ein Ziel im Leben zu haben, wie dieser Pastor, durch den wir zum Glauben gekommen sind, meine Frau und ich. Ich will so lange leben, ja, weil ich das Ziel habe, Menschen zu helfen, dass sie wachsen im Glauben, dass sie sich bekehren, dass sie die Bibel besser kennenlernen und so. Das ist ja ein ganz ein tolles Ziel, das uns belebt. Ein Christ, der die geistliche Reproduktion als Lebensstil hat, ist automatisch lebendiger. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ne? Wenn wir merken, ja, andere Menschen brauchen mich, brauchen meine Unterstützung, brauchen meine Lehre, brauchen meine Gebete, brauchen meine Seelsorge und so. Ja, das ist ja total belebend. Und das ist ja nicht anders bei euch, wenn ihr denkt, ja, aber ich bin ja kein Pastor, dass ich ja Seelsorge mache, dass ich lehre und so. Ja klar, das kann, sagen wir so, wenn ihr jetzt die Jüngerschaft hinter euch habt, dann könnt ihr das machen. Predigen, Seelsorge machen, für andere beten. Ja klar, nicht so professionell, aber ich sag mal so, ansatzweise könnt ihr das machen. Solltet ihr sogar das machen, üben. Ne? Man wird ja nicht perfekt von einem Tag auf den anderen irgendwas zu machen. Gut, lasst uns zu den zwei letzten Seiten. Ganz oben Tipps, um Reproduktion zu fördern. Was können wir tun, um eine neue Generation von Jüngermacher zu fördern? Ja, das möchte ich. Eine neue Generation von Jüngermachern. Ich möchte, dass ja in ein paar Jahre, 5 oder 10 Jahre, ganz, ganz viele Leute sagen, Jünger zu machen oder Jünger auszubilden, ne, das ist das Ziel meines Lebens und Menschen zum Glauben zu führen, mich zu reproduzieren geistlich, ne, dass andere werden wie Jesus und so, ne, seien meine Nachahmer, wie ich von Jesus bin. Das ist das Ziel meines Lebens. Ne? Eine Generation von solchen Menschen möchte ich sehen. Und hier ein paar Tipps. Tipp Nummer 1. Während der Jüngerschaft sollte der Lehrer öfter sagen, wenn du selber einmal Jünger hast, ja, um sein Jünger es bewusst zu machen, dass er nicht nur für sich selbst lernt, sondern sollen sich mental vorbereiten, später auch Lehrer zu werden. Und ihr seid meine Zeuge, dass ich das immer so gemacht habe, dass ich da ab und zu so Krümel geworfen habe und gesagt, wenn ihr einmal auch Jünger habt, selber Jünger habt, ne, während der Jüngerschaft, ne, so ein bisschen zu, ne, provozieren, dieser Gedanke. Vielleicht werde ich ja auch später selber ein Jünger ausbilden, ne. Und das ist so ein, ne, so ein Samen, was man ja immer wieder werfen kann während der Jüngerschaft, damit später man das ernten kann. Dann siehst du, jetzt ist die Zeit gekommen, ein Jünger Ausbilder zu werden. Deswegen, ne, Jünger ausbilden wie Jesus. Ausbilden, bilden, auch Jünger haben, Nachahmer. Tipp Nummer 2, sein Jünger nach der Jüngerschaft einladen, diese Schulung machen, die wir gerade machen. Ja, diese Schulung, die wir gerade machen, dieses Heft, das handelt genau darüber. Wie macht man das? Wie macht man Jünger? Ist ja nicht so leicht, okay? Es gibt vielleicht Leute, die eine Gabe haben, das leichter machen. Oder es gibt Leute, vielleicht ne, säkulär hier Lehrer sind oder so, die sind schon gewöhnt, hier solche Schulungen zu machen und so was Ähnliches und so. Okay, vielleicht fällt es denen ein bisschen leichter. Aber durch diese Schulung werden wir ja auch viele andere Sachen kennenlernen. Weil, wie gesagt, ich habe schon heute gesagt, Jüngerschaft ist nicht nur Weitergabe von Kenntnis, ist Weitergabe von sich selbst. Das ist der Punkt. Sich selbst. Das werden wir später in einer Lektion einen ganz tollen Satz studieren oder werde ich ja wieder einmal betonen, dass ja der Student, der Satz, interessanter Satz, der Student will wissen, was der Lehrer weiß, der Jünger will sein, wie sein Meister ist. Lasst euch das unter die Zunge zergehen. Der Student will wissen, was der Professor weiß. Der Jünger will sein, wie sein Meister ist. Und das ist ja die geistliche Reproduktion, dass wir nicht nur weitergeben unsere Kenntnisse, sondern wir geben uns selbst, unser Charakter, unsere Art und Weise, die Liebe und alles ne, weitere, was es so bedeutet, ein Christ zu sein, das geben wir weiter. Punkt Nummer 3. Ihn ermutigen, die Aufgabe des jungen Ausbilders, Mentor-Lehrer, zu übernehmen. Ja, warum habe ich hier Mentor-Lehrer geschrieben? Weil ich diese zwei Sachen immer betonen. Okay, Kenntnisweitergabe, aber es geht auch immer so eine Art Pflege. Und das Wort Mentor ist da ganz gut geeignet. Ich benutze oft auch das Wort geistliche Elternschaft. Geistliche Elternschaft, Mentor, da geht es um ungefähr das Gleiche. Versteht ihr? Andere zu pflegen, geistlich zu pflegen, helfen und so, damit sie gut reifen. Das ist die eine Sache. Und die andere ist Weitergabe von Kenntnis. Und diese zwei Sachen, die gehen zusammen, Hand in Hand, wie quasi zwei Flügel eines Flugzeugs. Deswegen, ne, ich möchte euch ermuntern, seid auch Jünger Ausbilder, seid auch. Empfängt das in euer Herzen. Dieser Gedanke, ich möchte ein Ausbilder von Jüngern sein. Ich möchte anderen in den Weg, auf dem Weg der Jüngerschaft helfen und so weiter. Nehmt das auf in euren Herzen. Ihr kommt da nicht von einem Tag auf den anderen. Man experimentiert, fängt klein an und so weiter. Aber wenn man das nicht entscheidet, dann wird man das auch nicht tun. Langsam anzufangen. Der nächste Vers, den lese ich euch mal vor. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Lukas 8, 13. Viele neugeborene Christen sind zum Glauben gekommen und niemand hat sich um sie gekümmert. Sie sind eine Art geistliche Waisenkinder. Ganz schlimm. Sie sind als eine Art Waisenkinder aufgewachsen, geistlich aufgewachsen. Einige von ihnen haben es überlebt, andere aber nicht. Und dies ist sehr schlimm. Ich habe hier als Überschrift Waisenkinder und Abgefallene, lass uns weinen. Okay, das können wir jetzt nicht machen, sagen, lass uns 5 Minuten weinen, ne, für die Abgefallene. Das wäre ja gestellt, aber das wäre wirklich etwas zum Weinen, weil viele sind abgefallen, viele kommen nicht mehr zur Gemeinde, viele beten nicht mehr, viele, für denen ist ja die Bekehrung eine Erinnerung an etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist. Ja? Die sind ja geistlich erkältet, kalt geworden. Im Grunde sind sie ja geistlich abgefallen vom Glauben. Und diese Menschen werden nicht bemerkt. Man bemerkt diese Menschen nicht, weil man sieht nur die Menschen, die jetzt in der Gemeinde sind. Es gibt so ein Sprichwort, ne? Fern von den Augen, fern von den Gedanken. Man sieht die nicht und deswegen erinnert man sie nicht, dass sie es gibt, dass sie da draußen sind. Die Menschen, die schon unter uns waren und nicht mehr unter uns sind, na, die werden schnell vergessen. Aber das ist ganz schlimm. Diese Menschen sind vom Glauben, nicht alle, aber viele von ihnen sind ja kalt geworden im Glauben, abgefallen vom Glauben. Und viele denken, ja, das ist ja ganz normal, dass es so ist. Das ist ja normal, weil es ja oft passiert. Aber es ist ja nicht normal, weil es nicht so sein sollte. Versteht ihr? Das ist falsch. Man müsste sagen, es ist Sünde. Es ist ja eine Sünde, wenn ja Menschen zu Jesus kommen und später dann wieder abfallen. Ja, Jesus selber hat gesagt, dass sowas passiert. Hier haben wir gelesen, Lukas 8, 13. Hier hat er uns nicht gesagt, aus Spaß, damit wir, oh toll, das ist normal. Ne? Nein, der hat gesagt, das ist schlimm. So sollte es nicht sein. Und was hat es mit Reproduktion zu tun? Ja, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann sollten wir ja uns reproduzieren. Das heißt, diese Menschen einladen zu werden wie uns. Und interessant, was Jesus in diesem ganz ersten Vers gesagt hat, was so ein bisschen komisch klingt, ne? Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Er hat quasi so indirekt gesagt, ja, wenn ihr keine Frucht bringt, dann seid ihr gar nicht meine Jünger. Ihr werdet meine Jünger, wenn ihr viel Frucht bringt. So wie diese, die jetzt zum Glauben gekommen sind. Okay, die sind zum Glauben gekommen, aber sie müssen Jünger Jesu werden. Nur dadurch, dass sie zum Glauben gekommen sind, sind sie noch nicht Jünger Jesu. Weil das Wort Jünger bedeutet doch ein Schüler, ein Lehrling. Nur weil jemand die Hand gehoben hat in einen Gottesdienst, ist ja noch nicht kein Lehrling. Und wir sollen diesen Mensch einladen, zu werden wie uns. Das heißt, Jüngerschaft machen, aber auch uns nachzuahmen, wenn wir ein gutes Vorbild sind. Und so werden wie Jesus Christus, kleine Christusse zu werden. Nächste Überschrift, ne, ist ganz klar. Reproduktion bedeutet mehr als in die Welt zu setzen. Ne, wenn die Eltern jetzt denken würden, ja, wir haben ein Kind gekriegt hier, ne, wir haben unsere Pflicht erfüllt. Schwangerschaft und dann Geburt, fertig, unsere Pflicht erfüllt. Okay, ist lächerlich. Lächerlich, ne? Ja, aber viele denken so im geistlichen Bereich. Jemand zu Jesus zu führen, super, ist zum Glauben gekommen, Halleluja, Pflicht erledigt. Nein, Jesus hat gesagt, geht durch die enge Pforte und wandelt auf dem schmalen Weg. Er hat nicht gesagt, durch die enge Pforte zu gehen, das ist alles, was ihr braucht. Nein, er hat gesagt, geht durch die enge Pforte und wandelt auf dem schmalen Weg. Das bedeutet, ja, die enge Pforte ist die Bekehrung, die Demütigung, die Sündenerkennung, die Sündenbereue. Ja, das ist die enge Pforte. Aber wandeln auf dem schmalen Weg bedeutet, ja, in der Jüngerschaft, in der Nachfolge, in Wachsen, sein wie Jesus in der Praxis, in jeden Tag. Und das kann ja ein Mensch nicht allein. Man kann ja nicht erwarten, dass jemand, ne, dass er alleine schafft, sich bekehren und jetzt weiß, okay, jetzt muss ich dies machen und jenes machen und so weiter. Ne, alles ja, sagen wir so, wie ein Blitz im Kopf, ne, das ja irgendwie aus Magie oder so in den Kopf bekommt. Nein, es muss beigebracht werden. Deswegen hat Jesus gesagt, lehrt sie. Wir müssen den Leuten das beibringen, durch Lehre, aber auch durch Vorbild. Ja, als Jesus gesagt hat, ganz am Anfang, ne, bekehrt euch und glaubt am Evangelium. Und viele denken, sich bekehren und glauben. Ne? Was bedeutet das? Handheben im Gottesdienst, sagen, ja, ich will Jesus, ne? Ich glaube an der Bibel, gut, dann hast du dich bekehrt und glaubst. Nein, dieses unglaubt bedeutet viel mehr als nur sagen, ja, ich weiß, dass es Gott gibt, ich glaube, dass es Gott gibt, sondern das Wort Glaube ist ja eine Zusammenfassung von alles, was ja in der Bibel über Glaube gesprochen wird, gelehrt wird. Und Glaube bedeutet ja unser ganzes Leben, alles, was wir tun in unserem Leben. Jesus sagt, bekehrt euch und glaubt bedeutet ja, geht durch die enge Pforte und wandelt auf dem schmalen Pfad. Bedeutet das Gleiche, nur in anderen Worten. Und glaubt bedeutet dann das Gleiche als wandelt auf dem schmalen Pfad. Glauben bedeutet das ganze Leben erfüllen mit Gott. Alles, was wir tun. Und deswegen müssen wir auch alles lehren, damit diese Menschen wirklich wandeln auf dem schmalen Pfad in einer vollkommenen Art und Weise. Durch dieses alles, ne, lehrt sie alles tun, damit sie ein vollkommener Christen sein können, dadurch, dass sie alles wissen, was sie tun sollen. Ne, ich hatte so ein bisschen lächerlich gemacht, wenn hier jemand sagen würde, ne, oder wenn jetzt eine Frau sagen würde, ich war schwanger, hier habe ich das Baby zur Welt gebracht, ich habe meine Pflicht erfüllt. Das wäre ja lächerlich oder schlimm. Es gibt Frauen, die sowas machen, die werden schwanger und so ungewollt und dann schenken die jemand ihr Kind. Das ist ja nicht schön, wenn jemand dieses Gefühl hat. Es gibt viele, die dieses Gefühl haben, aber die meisten merken schon, dass sowas nicht richtig ist. Und das Gleiche im geistlichen Bereich. Wenn Menschen zu Jesus kommen, dann sollten wir, wenn wir ja einen gesunden Menschenverstand haben, denken, diese Menschen, ja, die brauchen Unterstützung, die müssen geholfen werden, damit sie am schmalen Pfad, auf dem schmalen Pfad bleiben, damit sie wissen, was sie tun sollen und so. So wie Eltern, ne, die bringen das Kind zur Welt und dann wissen die, okay, jetzt ein paar Jahre heißt es ja viel Arbeit, viel Mühe. Und so, wenn Menschen zum Glauben kommen, zu Jesus kommen, dann müssen wir schon wissen, das bedeutet Arbeit für uns, die wir sie zum Glauben eingeladen haben. Soweit müssen wir das verstehen. Und hier auf Seite 10 habe ich, lass mal sehen, 3, 8 Mal den gleichen Bibelvers abgedruckt. Ja? Und ja, wenn die Wörter nicht unterstrichen wären, dann könntet ihr das nicht verstehen. Aber ganz wichtige Verse, die wir ja wirklich so lesen sollen, wie es da steht, mit dieser Betonung. Johannes 15, 16, wo Jesus sagt, ich, das heißt Jesus, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wer hat das gesagt? Jesus hat das gesagt und deswegen ist es für uns wichtig. Er hat das gesagt, dass er uns erwählt hat und durch uns dazu bestimmt hat und so weiter. Das zweite Mal, wo ich diesen Vers abgedruckt habe, steht es so, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus hat gesagt, dass er dich erwählt hat, dass er mich erwählt hat, um das hier zu machen, was da steht. Nicht andere hat er erwählt. Okay, er hat auch andere erwählt. Aber er meint jetzt ganz persönlich, er sagt, du, der das hier liest, du bist gemeint, ich habe dich erwählt und dazu bestimmt, das hier zu machen, hingeht und Frucht bringen. Das nächste Mal, das dritte Mal, wo ich diesen Vers abgedruckt habe, sagt Jesus, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus hat uns erwählt, das zu machen. Jesus sieht etwas Besonderes in uns. Deswegen hat er uns gerufen und er hat eine Aufgabe für uns. Viertes Mal. Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jesus hat ja uns nicht erwählt, weil er uns so toll findet, sondern weil er uns bestimmen will. Er hat gesagt, ich bestimme, dass du das tun sollst. Das ist eine Bestimmung. Ich habe dich erwählt, nicht aus Spaß, sondern um euch zu bestimmen, um dir zu bestimmen, dass du hingehst und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das fünfte Mal, als ich diesen Vers abgedruckt habe, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Nicht sitzen bleiben, sagen, ja, ich kann auch Frucht bringen hier, wo ich sitze, hier in meiner Wohnung, hier auf dem Sofa. Ne? Nein, Jesus hat gesagt, ich habe euch erwählt, dich dazu bestimmt, dass du hingehst, dass du dich bewegst, dass du dich aus diesem Sessel rausmachst und dass du dich bewegst, dass du zu den Leuten gehst. Das sechste, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Es geht hier nicht um Bibel lesen, um Gottesdienste zu besuchen oder Veranstaltungen zu besuchen. Ja klar, wir brauchen diese Sachen und auch Jüngerschaft. Wir brauchen diese Sachen zu lernen, Gemeinschaft zu haben. Aber das ist ja nur ein Mittel. Diese Sachen, Gottesdienste, Gemeinschaft, Gebet, Jüngerschaft, das sind ja nur Mittel zum Zweck. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das heißt, etwas Konkretes macht, was ein Ergebnis hat. Ergebnis. Resultat. Es gibt viele, die sagen, ja, ich bemühe mich. Sich bemühen ist wichtig, dass man sich bemüht. Aber es gibt Menschen, die ja sich sündhaft bemühen, weil sie kein Ergebnis haben in das, was sie machen. Weil sie denken, wichtig ist, dass ich irgendwas mache. Nein, das ist falsch. Wichtig ist, dass wir etwas machen, was ein Ergebnis bringt. Versteht ihr? Das ist ja was anderes. Wir müssen nachdenken. Wie der Sämann. Der Sämann, okay, ein bisschen vom Samen ist ja am Straßenrand gefallen, aber er hat es nicht absichtlich gemacht. Das sollen wir nicht absichtlich machen, hier Saatgut auf den Straßenrand zu werfen. Das sollen wir nicht absichtlich machen, sondern wir sollen unser Saatgut im guten Boden werfen, aufstreuen, auf dem guten Boden. Das heißt, wir sollen uns Gedanken machen, was tue ich? Nicht sagen, irgendetwas tun. Wichtig ist, dass es mir Mühe geben. Nein, wichtig ist auch denken, was bringt das, was ich tue? Siebtes Mal, im Vers abgedruckt, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Eure Frucht. Welche Frucht bringst du? Ne? Welche Frucht bringst du? Deine Frucht. Du hast eine Frucht. Du hast Früchte. Paulus sagt, ne, ihr seid meine Krone. Im übertragenen Sinn. Er hat das geschrieben. Er hat gemeint, ihr, die zum Glauben gekommen seid, seid meine Früchte, seid das Ergebnis meiner Arbeit, seid die Krönung meiner Arbeit. Die Menschen, die durch uns zum Glauben gekommen sind oder die durch uns geistlich aufgebaut worden, das ist ja unsere Frucht, die Sachen, die konkrete Sachen, die wir für Gott getan haben. Und das letzte Mal, ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ja, das ist auch wichtig. Wie gesagt, nicht nur denken, oh, ich habe 100 Menschen zu Jesus geführt. Ja, aber wo sind diese Menschen jetzt? Sind sie noch, folgen sie noch Jesus oder sind sie alle schon abgefallen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Jesus sagt hier, und eure Frucht bleibt. Es bringt nicht, dass wir ja vieles tun, was ja nicht bleibt. Es ist nur Theater. Es ist ja nur Augenwischerei, wenn wir ja vieles tun und tun und tun und das alles wird vom Wind verweht. Versteht ihr? Das muss auch bleiben. Deswegen ja die Jüngerschaft, dass die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, auch im Glauben bleiben. Deswegen strenge ich mich mir auch so an in der Jüngerschaft, weil ich habe das hier verstanden. Jesus interessiert sich nicht für Früchte, die wir ja gehabt haben, aber die dann wieder abgefallen sind. Das zählt nicht. Was zählt ist, was am Ende bleibt. Das ist, was zählt. Deswegen musste ich diese 8 Verse hier kopieren. Ja, die sind alle gleich. Nur der Unterschied ist ja nur die Betonung. Aber jede Betonung ist wichtig. Wir müssen diesen Vers 8-mal durchlesen, um verstehen, was es meint, was es meint, was gemeint wird. Ja, denkt darüber nach. Das hat alles ja mit Reproduktion zu tun. Wir wurden geschaffen. Ja, warum hat Gott die Menschen geschaffen? Okay, damit der Mensch Gott anbetet. Aber das erste Gebot, was Gott gegeben hat, ja, reproduziert euch, mehrt euch. Und das Gebot, was Jesus gegeben hat, mehrt euch. Ne? Ihr Jünger, macht mehr Jünger. Reproduziert euch. Und das hat ja mit diesem Vers, Johannes 15, 16 zu tun. Frucht bringen, mehr Menschen zum Glauben bringen. Das ist Frucht. Arbeiten für Gott. Und immer mit dem Hintergedanken, wie kann ich ja mehr Menschen zum Glauben erreichen durch das, was ich tue. Egal ist, was ich tue. Okay, egal jetzt im Sinne von, jeder hat seine eigene Berufung. Nicht alle haben die Berufung, hier Bibellehrer zu sein. Aber egal, ob du jetzt Prediger oder Jünger Ausbilder bist oder Evangelist oder Seelsorger, aber immer mit dem Gedanken, Menschen helfen, dass sie bei Jesus bleiben oder Menschen zu Jesus zu rufen. Und das ist ja Frucht bringen, die auch bleibt. Ich lese noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Welches Umdenken muss im Leben stattfinden, von Kind zu erwachsen? Und was bedeutet es uns als glaubende Christen? Warum ist es gerecht, dass wir uns in der Vermehrung und Jüngerschaft bemühen? Und Frage Nummer 3. Wieso kann das Werk der Reproduktion geistlich belebend sein? Amen. Halleluja.